ist schwer im System umzusetzen, aber ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten, ist mehr Wertschätzung für Lehrkräfte, weil die haben so einen wichtigen Beruf, so einen wichtigen Job und werden trotzdem häufig als die Buhmänner dargestellt, auch in den Medien. Jeder erzählt immer von der einen Lehrerin, die keine E-Mails schreiben kann und so weiter. Gleichzeitig sehen wir ganz viele engagierte Lehrkräfte, die wirklich was verändern wollen.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Servus und hallo zur 79. Folge von Business Unplugged, in der ich mit Dr. Diana Knodel, Gründerin von AppCamps und Phobits, über die Digitalisierung im Bildungsbereich spreche. Wo es krankt, welche Kompetenzen für Lehrkräfte zukünftig wichtig sein werden und was es an Digitalkompetenz den SchülerInnen zu vermitteln gilt. Das Thema Datenschutz spielt bei all diesen Punkten eine wichtige Rolle. Diana unterstreicht auch die Bedeutung von Fortbildungen für Lehrkräfte und da setzt sie mit Phobits an, das Peer-to-Peer-Fortbildungen und digitale Tools anbietet. Spannend fand ich auch Dianas Vision einer idealen Schule. Bevor ich zu viel verrate, halte ich mich jetzt zurück und wünsche euch viel Spaß beim Hören der Folge. Liebe Diana, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Es ist mir eine Freude, heute mit dir wieder jemanden aus dem Bereich AdTech begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Servus von München nach Hamburg hinauf.
Na dann sage ich doch gleich mal Moin aus Hamburg.
Diana, du hast Informatik studiert, beziehungsweise auch in der Informatik promoviert und hast dann in der Industrie begonnen zu arbeiten, bevor es dich dann voll und ganz in die AdTech-Ecke verschlagen hat. Ende 2014 hast du die gemeinnützige Organisation AppCamps gegründet, die digitale Lehrmaterialien und Workshops für Schulen entwickelt und das Material kostenfrei zur Verfügung stellt und warst dann auch parallel Gastprofessorin an der TU Berlin, bevor du 2018 die Gründung von Phobits durchgezogen hast oder die Gründung erfolgte, der größten unabhängigen Weiterbildungsplattform für Lehrer in Deutschland, die sich auf künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge spezialisiert hat. Und mit Phobits helft ihr den Lehrkräften einerseits auch so die digitale Kompetenz aufzubauen und digitale Werkzeuge kennenzulernen und ihr veranstaltet nicht nur, sage ich jetzt einmal, Workshops, sondern auch Peer-to-Peer-Schulungen, also von Lehrkräften für Lehrkräfte für die Anwendung. Und ihr bietet auch die Lehrmaterialien von AppCamps auf der Phobits-Plattform an. Zusätzlich bist du auch Podcast-Host, was mich immer freut, wenn ich auch noch Podcasts promoten kann bei mir. Und zwar vom Podcast Kreide, KI und Klartext, wo du gemeinsam mit Gerd Mengel Gäste zu den Themen rund um KI und diesem Bildungsbereich einlädst. Das Engagement, jetzt sind wir gleich fertig, ich sehe schon, das Engagement von dir ist auch schon, und das möchte ich aber betonen, weil das ja wirklich ein tolles Engagement ist, ist auch schon vielfach anerkannt worden. Ja, 2023 wurdest du vom Business Insider zu den 25 Frauen ernannt oder eine der 25 Frauen, die Deutschlands digitale Zukunft gestalten. Du hast den European AdTech Alliance Fellowship, AdTech Fellowship verliehen bekommen 2022 und auch von der Stadt Hamburg für dein Engagement 2019 und so weiter und so fort. Bevor wir zu den AB-Fragen jetzt kommen, mit denen ich normalerweise starte, eine Frage vorweg. Wäre eigentlich so eine Universitätsprofessur was für dich oder sagst du lieber nach dem Gastspiel, nee, es soll lieber wer andere machen?
Also ich hatte ja die Gastprofessur für ein Jahr an der TU Berlin und das mag ich auch sehr, sehr gerne, aber ich habe wirklich alles durch. Ich habe in der Industrie gearbeitet, ich habe in der Wissenschaft gearbeitet und ich bin Unternehmerin und von allen Dingen ist tatsächlich das Unternehmerin-Sein das, was mich am meisten begeistert. Aber genau, also im Prinzip finde ich aber auch also Bildung ganz grundsätzlich super wichtig und auch Hochschulbildung. Aber aktuell bin ich super happy mit meinen zwei Unternehmen.
Ja, super. Dann starten wir in die AB-Fragen rein. Du weißt, AB-Fragen, ich gebe zwei vor und du entscheidest dich für eine. Also wenn ich jetzt sage, Hamburg oder München, sagst du Hamburg oder München, was auch immer. In dem Fall Hamburg, genau. Also wir starten. Bildung online oder offline?
Beides. Sorry, ich crash gleich deine Fragen, aber ich glaube, die Kombination aus beidem ist das Wertvolle.
Okay. Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschliche Entscheidungsfindung.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten für Unternehmen, aber natürlich braucht es Rahmenbedingungen.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Das finde ich eine ganz schwierige Frage. Das kann man so nicht einfach beantworten, weil natürlich ist Datenschutz immer super wichtig. Und ich will das auch immer, das wird häufig so ausgespielt und das finde ich auch nicht gut, sondern natürlich brauchen wir Datenschutz. Gleichzeitig darf der Datenschutz nicht zur Verhinderung eingesetzt werden und das ist leider teilweise der Fall und das ist das Problem daran.
Okay. Last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Persönliche Treffen, wenn möglich. Ansonsten sind Webmeetings aber auch immer eine tolle Möglichkeit.
Okay, du hast jetzt eigentlich fast alle schon ein bisschen ausführlicher beantwortet. Eine hast du ausgespart, ein bisschen ins Detail zu gehen, und zwar automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung. Da hast du dich für die menschliche Entscheidungsfindung ausgesprochen. Wieso?
Also ich nutze die KI immer sehr gerne zur Vorbereitung der Entscheidungsfindung, aber letztendlich die finale Entscheidung finde ich wichtig, dass die bei Menschen liegt. Also die KI kann eine wunderbare Assistenz sein zur Vorbereitung, die kann mir unterschiedliche Standpunkte erarbeiten, aber die letztendliche Fragestellung muss ich als Mensch entscheiden, vor allem wenn es wichtige Fragestellungen sind. Ne? Wenn es darum geht, keine Ahnung, Entscheidung, welchen Urlaub soll ich machen, soll es irgendwie an die Nordsee oder an die Ostsee gehen, ne? Das ist jetzt nicht so relevant, aber wenn es wirklich darum geht, das ist ja auch Teil des EU-AI-Acts, dass es einen Einfluss hat auf den weiteren Verlauf im Bereich Bildung oder Arbeit, da muss immer einfach der Mensch quasi involviert sein. Das sehe ich auch als ganz wichtig an.
Also das ganze Thema ethische Fragestellungen auch und so weiter, gehe ich mal davon aus, dass da der Punkt da sehr stark mitspielt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du den Schritt aus der Wissenschaft und dem klassischen IT-Bereich in die Startup-Szene gemacht hast?
Die Frage wurde mir schon oft gestellt und ich sage immer, das war eigentlich gar nicht so explizit geplant, sondern die erste Gründung 2014 war ja AppCamps, das Non-Profit. Und es war zuvor einfach ein Nebenprojekt. Und wir hatten die Idee, dass wir vor allem Mädchen für das Thema App-Programmierung begeistern und haben dann außerschulische Workshops angeboten. Das kam unglaublich gut an. Dann wurden wir eingeladen, so bei einem Wettbewerb mitzumachen. Und dann hatten wir den damals sogar gewonnen. Und dann wollte uns eine Stiftung, das war damals die Vodafone-Stiftung, das war der Act for Impact, so hieß der Wettbewerb, wollte uns Geld überweisen. Und wir hatten aber keine Institution, keine Organisation. Und dann mussten wir sozusagen gründen. Wir haben dann uns auch für eine gemeinnützige Gründung entschieden, um den Gewinn quasi annehmen zu können. Und dann hatten wir die Organisation und haben gesagt, okay, super, dann müssen wir jetzt mal schauen, was sich daraus ergibt, was wir damit machen können. Und es hat sich ja ganz gut entwickelt.
Und wie kam es überhaupt dazu, dass du jetzt da in diesen Bildungsbereich reingerutscht bist? Ich meine, zu sagen, okay, wir wollen jetzt Mädchen für die App-Entwicklung zu begeistern. Du warst ja... ja, in der Industrie zu der Zeit auch noch. Wie kam es dazu, dass du dann da diesen Schritt in den Bildungsbereich auf einmal gemacht hast und gesagt hast, nee, da machen wir jetzt was?
Mhm. Ich glaube, also zum einen habe ich ja neben der Informatik auch nebenfach pädagogische Psychologie studiert. Das heißt, das Thema Bildung hat mich wirklich auch inhaltlich schon immer sehr interessiert. Ich habe mich auch im Studium schon viel mit dem Thema E-Learning und tatsächlich auch künstliche Intelligenz beschäftigt, weil ich das einfach sehr spannend fand, schon immer. Das war das eine. Und das andere war, dass ich einfach, ich sage immer, ich bin durch Zufall in die Informatik gekommen. Ich habe ja Medieninformatik, hieß der Studiengang, studiert und habe erst im Studium gemerkt, wie toll das Fach eigentlich ist und was ich für tolle Möglichkeiten habe. und hatte auch keine Informatik in der Schule. Und ich fand es so schade und ich weiß, wie unwahrscheinlich es ist, dass man eben den Weg geht, den ich gegangen bin, ohne dass ich viel Vorwissen hatte, in die Informatik zu gehen, und dachte, es wäre doch schön, wenn Schülerinnen schon vorher die Chance bekommen würden, es einfach mal auszuprobieren und zu sehen, was man für tolle Möglichkeiten hat, wenn man programmieren kann, wenn man digitale Produkte entwickeln kann. Und so ist die Idee entstanden, da einfach mal mehr Mädchen für dieses Thema zu begeistern.
Okay. Und jetzt ist da heraus, ja, sag ich mal, AppCamps entstanden und nachher auch Phobiz. Und jetzt, ich habe es schon ein bisschen angeteasert, was ihr jetzt so macht bei Phobiz, aber kannst du es den ZuhörerInnen auch nochmal knackig irgendwie beschreiben, was für Ziele ihr verfolgt, welche, ja, wie es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt Phobiz gegründet habt und was ihr auch anbietet an Dienstleistungen?
Also wenn wir uns anschauen, der vermutlich wichtigste Faktor im Bildungssystem sind die Lehrkräfte. Ne? Und auch wenn wir uns die Metastudien anschauen, was einen Einfluss hat auf gute Bildung, gibt es natürlich sowas wie die Klassengrößen, wie digital ist die Schule aufgestellt und so weiter. Aber den größten Einfluss hat tatsächlich die Lehrperson. Und hier setzen wir an, dass wir Lehrkräfte unterstützen durch Online-Fortbildungen, durch digitale Tools, jetzt neuerdings auch durch KI-Tools, dass die eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ihre Arbeit erleichtern können, dass die Zeit sparen können, dass die administrative Tätigkeiten auslagern können. Immer mit dem Ziel, am Ende, dass die Schülerinnen und Schüler die beste Bildung bekommen. Genau, das ist das, was wir bei Phobiz machen. Und wie gesagt, inhaltlich sind die Schwerpunktthemen Fortbildungen, digitale Tools und ganz viel künstliche Intelligenz.
Was darf sich jetzt das Lehrpersonal darunter vorstellen, an Werkzeugen oder an Tools, was ihr da, was, wenn die jetzt zu euch auf die Website kommen, was kriegen die dann?
Also, ich sage immer, wir haben sowas wie die kleinen Helferlein, einfach sowas wie QR-Codes generieren, Links kürzen, ne, das, was so wirklich im Alltag hilft, aber auch digitale Tafeln, dass man wirklich seinen Unterricht vorbereiten und planen kann, um dann quasi vorbereitet zu sein und die ganze Unterrichtsstunde durchzuführen, oder sowas wie Pinnwände, sowas wie Padlet beispielsweise. Aber ich glaube, das Wichtigste heute sind tatsächlich unsere KI-Tools. Und das kann man sich wirklich vorstellen, ähnlich wie ChatGPT, also das kennen vermutlich die meisten, wo man einfach quasi Fragen stellen kann und Textantworten bekommt, oder auch eine Bilder-KI. Und wir haben das Ganze aber eben so gebaut, dass es über eine Schnittstelle läuft. Das heißt, es werden keine persönlichen Daten quasi hingeschickt, sondern die Anfragen kommen eben immer von Phobiz. Und das Wichtigste, was wir jetzt gerade sehen, was ganz viel gefragt ist, dass die Lehrkräfte einfach auch eigene KI-Chatbots erstellen können mithilfe unserer Infrastruktur. Und wir haben eben verschiedene Sprachmodelle angebunden. Natürlich GPT-4o, weil das gerade einfach Stand heute, also Juli 2024, vermutlich eines der besten Modelle ist, die es eben am Markt gibt. Es gibt auch Claude 3.5, ist mittlerweile auch sehr gut. Es gibt auch Open-Source-Modelle, Mistral und so weiter, haben wir auch quasi angebunden, oder Aleph Alpha. Aber genau, im Prinzip ist das, was die Lehrkräfte bei uns machen können, mit verschiedenen Tools zu arbeiten und vor allem auch mit der KI.
Ich habe ja mich in meinen Recherchen, in den Vorbereitungen auch mit Lehrer und Lehrerinnen unterhalten, unter anderem mit zwei Lehrerinnen der Grundschule meiner Tochter, und habe da das Thema eben Unterstützung durch digitale Tools angesprochen und unter anderem auch auf Phobiz. Was ganz spannend war, war die Reaktion von den beiden. Und zwar, es ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, so wie ich es wahrgenommen habe, es war so, ja, wir wissen darüber, aber nicht so, hey, ja, cool, super, das möchte ich unbedingt ausprobieren und das, glaube ich, erleichtert mir die Arbeit, so auf die Art, ja, sondern es war irgendwie so, ja, da gibt's was, aber, ja, und andererseits war auch noch eine Anmerkung zum Thema, wir wissen auch gar nicht, ob diese Werkzeuge zugelassen sind vom Kultusministerium. Was müssen jetzt LehrerInnen wissen, wenn sie mit euch arbeiten wollen, ja? Was ist die Voraussetzung? Gibt es auch irgendwelche Einschränkungen seitens der Kultusministerien, der Länder? Was müssen Lehrer wissen, dass sie es benutzen dürfen oder nicht benutzen dürfen? Oder gibt es gar keine Einschränkungen? Denn das war nur so, okay, du dürftest auf zwei Personen getroffen sein, die sich damit noch nicht wirklich intensiv beschäftigt haben.
Ja, also da steckt ja ganz viel in der Frage, die du gestellt hast. Du bist ja jetzt in München, meintest du, das heißt in Bayern. Und da habe ich eine gute Nachricht für alle Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören. Über FIDES, das ist ja so ein Projekt vom Kultusministerium, das sind alle Bundesländer involviert, sind wir tatsächlich für alle bayerischen Schulen freigeschaltet. Das heißt, über das FIDES-Portal können Schulen FOBITS nutzen, die, wenn die das freischalten, zeichnen die den AVV und alle Lehrkräfte können dann mit FOBITS arbeiten. Insofern auf den zweiten Teil der Frage, ja, die dürfen das verwenden und du hattest ja auch gerade das Thema Datenschutz in den AB-Fragen, das ist natürlich absolut wichtig und relevant, wenn wir mit Schülern oder mit Lehrkräften arbeiten und wenn eventuell eben auch SchülerInnen-Daten da involviert sind. Und deswegen sind wir da natürlich immer im Austausch mit den Datenschützern und gucken, was wir eben machen müssen und können, um das Ganze natürlich datenschutzkonform anzubieten. Und insofern, ja, ist es, glaube ich, ganz wichtig für die Lehrkräfte zu verstehen, was ist es, was darf ich nicht. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass es, ne, man spricht ja immer von so einer Art Whitelist, dass man eben weiß, womit darf ich arbeiten, was ist geprüft. Gerade in Deutschland ist das ganz, ganz wichtig. Und mit FIDES haben wir jetzt eben in Deutschland ein Projekt, wo das quasi ein bisschen in die Richtung geht. Und wie gesagt, wir sind bei FIDES dabei, wir sind geprüft und für mehrere Bundesländer da schon freigeschaltet. Und zu dem ersten Teil der Frage, dass die teilweise noch unsicher sind, was bringt mir das überhaupt? Das sehen wir natürlich bei vielen Lehrkräften. Und ich würde sagen, eventuell auch ein bisschen mehr im Grundschulbereich, weil es da vielleicht noch ein bisschen weiter weg ist, als jetzt, wenn man in Berufsschulen schaut. Ich glaube, das sind die meisten SchülerInnen schon wirklich, die kennen ChatGPT und die nutzen es auch, ne? Oder auch gerade in den älteren Stufen. Das zeigen ja auch die Studien. Also ab 14 nutzen es über 70% der Schülerinnen und Schüler nutzen ChatGPT, ne? Hat die Vodafone-Stiftung rausgefunden. Und in der Grundschule sieht es natürlich anders aus. Das heißt, da ist es jetzt noch, ist der Druck noch nicht so hoch, weil die Schülerinnen und Schüler nutzen es jetzt vermutlich noch nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass es für viele Grundschullehrkräfte auch eine tolle Möglichkeit ist zur Vorbereitung, zur Entlastung. Und du hattest ja im Vorfeld auch unseren eigenen Podcast angesprochen, Kreide KI Klartext. Da hatten wir tatsächlich eine Folge, da geht's drum, KI nutzen von der Grundschule bis zur beruflichen Schule. Und da hatten wir jeweils eine Lehrerin aus der Grundschule und einen Lehrer von der beruflichen Schule eingeladen. Und da haben die ganz praktisch berichtet, wie die das selbst nutzen und wofür sie das nutzen, ne? Und natürlich, ne, wie auch zu erwarten, nutzt es der Berufsschullehrer mehr auch im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern. Die Grundschullehrerin wiederum nutzt es mehr zur eigenen Vorbereitung, zum Brainstorming und eher zu Demonstrationszwecken im Unterricht, ne? Da arbeiten die Kinder jetzt nicht unbedingt schon selbst mit der KI, aber sie zeigt trotzdem auf, wie man die KI auch schon in der Grundschule nutzen kann. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, unabhängig von Schulform, dass Lehrkräfte die Möglichkeit bekommen, über KI zu lernen. In Form von Fortbildungen, über die Landesinstitute. Ich weiß, in Bayern gibt es ja auch MEBIS und ALP Dillingen, die machen ja auch ganz, ganz viel in dem Bereich. Also da Fortbildungen besuchen. Dann gibt es bei FOBITS natürlich auch viele Online-Fortbildungen, die man machen kann zu dem Bereich. Sich austauschen, vielleicht auch einen schulinternen Workshop zu buchen, um quasi mit dem gesamten Kollegium sich dem Thema anzunehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir möglichst alle Lehrkräfte möglichst schnell erreichen, einmal quasi so ein Grundlagenwissen aufbauen zum Thema künstliche Intelligenz. Das reicht natürlich mittelfristig nicht aus bei der schnellen Entwicklung. Das muss dann natürlich irgendwie möglich sein, regelmäßig sich weiterbilden zu dem Bereich. Aber das geht von der Grundschule bis zur beruflichen Schule sozusagen. Da müssen wir wirklich gucken, dass wir alle Lehrkräfte erreichen.
Das ist ja ein Punkt, das bedeutet auch in die Ausbildung des Lehrerberufs, ich sage es jetzt mal so, an der Universität, wo auch immer, muss das Thema künstliche Intelligenz oder auch Digitalisierung mit einfließen. Was für Kompetenz muss da, du hast gesagt, ja, wir müssen sie erreichen, wir müssen ihnen was geben, aber welche Kompetenz konkret müssen so LehrerInnen am Ende dann mitbekommen oder aufbauen in ihrer Ausbildung?
Ja, also klar muss KI und der Umgang mit KI, ein Wissen über KI idealerweise schon im Studium stattfinden für die Lehrkräfte. Und ich glaube, was es heutzutage braucht, Natürlich ist es spannend, über die Tools zu lernen, aber die Tools ändern sich. Ne? Das kann, jetzt gerade ist ChatGPT in, was in 1, 2, 3 Jahren dann quasi das Go-To-Tool ist, das wissen wir alle nicht. Aber ich glaube, grundlegend ein Verständnis zu haben, das ist das eine. Und das andere ist einfach zu verstehen, dass wir in einer Welt leben, wo sich Dinge sehr schnell ändern. Dass man einfach sich anpassen muss, dass man immer dazulernen muss. Und dass viele Dinge, die in der Vergangenheit gerade im Bildungssystem gut funktioniert haben, die Art und Weise, wie wir geprüft haben, also wie gut es funktioniert hat, will ich jetzt nicht beurteilen, aber dass solche Dinge einfach in Zukunft sicherlich anders stattfinden müssen. Einfach dadurch, dass es jetzt die KI gibt, können Aufsätze relativ einfach von der KI geschrieben werden. Ich meine, ich kann ja sogar ein Arbeitsblatt abfotografieren und mir die Lösungen in wenigen Sekunden erstellen lassen, ob das jetzt für Englisch oder für Mathe ist. Das heißt, da müssen wir ganz viele Dinge hinterfragen und sicherlich viel mehr auf emotionale Themen setzen, auf die Interaktion zwischen uns Menschen, auf Kommunikation. Und natürlich, ein ganz wichtiges Thema ist natürlich Nachrichten- und Informationskompetenz, weil wir alle wissen, die KI hat viele Vorteile, aber man kann sie eben auch nutzen, um Fake News zu erstellen, zu verbreiten. Und auch hier müssen, glaube ich, die Kinder zukünftig, aber daher auch erstmal die Lehrkräfte sensibilisiert werden und wissen, wie sie dieses Thema selbst verstehen und dann eben auch vermitteln können.
Jetzt hast du mir die Brücke wunderbar gebaut zu der nächsten Frage. Und zwar wäre meine Frage genau das Thema, was ist denn das, was eigentlich die Kinder lernen müssen zum Thema Digitalisierung? Was ihr im Endeffekt, ihr wollt ja das Thema Digitalisierung in die Schule bringen. Ihr wollt es über die Lehrer hineinbringen, weil dann der Multiplikatoreffekt größer ist, sage ich einmal. Aber am Ende muss es bei den Schülern und Schülerinnen ankommen und muss dort auch was hängen bleiben. Was sind denn da die Themen, die aus deiner Sicht wichtig sind, neben, wenn ich das auch schon ein bisschen rausgehört habe, was ich vollkommen irgendwo auch nachvollziehen kann, zu dem Thema kritischer Umgang mit Medien? Ich denke jetzt nur an ein Video, das ich gesehen habe, wo oder eine KI, wo ich sage, ich habe ein Porträtfoto und ich mache Grimassen und erstellt mir die KI jetzt ein Fake-Video von einer Person, die diese Grimasse schneidet. Also das einfach mal, da sehe ich persönlich, dass kritischer Umgang mit Medien extrem wichtig ist. Aber was ist es sonst noch oder ist das so wirklich einer der wichtigen Punkte?
Ich glaube, der kritische Umgang ist jetzt tatsächlich sehr, sehr wichtig. Aber es gibt ja ganz viele Modelle im Bildungsbereich. Und eins, das es auch schon lange gibt, ist das 4K-Modell. Da geht es eben um Kreativität, um kritisches Denken, um Kommunikation und Kollaboration. Und ich glaube, dieses Modell und diese Aspekte sind einfach heutzutage wichtiger denn je. Und grundsätzlich das Thema Medienkompetenz, ne? Das muss einfach in Schule stattfinden, dass Kinder eben genau das verstehen, die Dinge kritisch hinterfragen. Die ganzen Nachrichten auch jetzt, ne, was man jetzt mitbekommt, weltpolitisch, was da wieder passiert, das muss man einfach gut verstehen und einordnen können, um dann eben auch gute Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Deswegen würde ich sagen, das 4K-Modell oder grundsätzlich Medienkompetenz ist einfach sehr, sehr wichtig heute in Schule und eben dieses Verständnis, dass sich Dinge sehr schnell ändern können. Ich glaube, dass wir da die Kinder hinbekommen, dass es okay ist und dass man da jetzt halt einfach Lösungen und Wege finden muss, in so einer Welt quasi zu leben, wo man einfach häufig auch flexibel sein muss und agil sein muss.
Und mit Phobits unterstützt ihr auch LehrerInnen, um da auch, sag ich mal, Tools, Werkzeuge, Planspiele, wie auch immer man es nennen möchte, in den Unterricht hineinzubringen, um dieses kritische Denken, um das Thema Kommunikation zu fördern?
Ja, also im Prinzip, wie du ja eben schon sagtest, richtet sich unser Angebot in erster Linie an Lehrkräfte. Aber die Lehrkräfte lernen bei uns natürlich ganz viel und wie du auch schon sagtest, wir haben diesen Peer-Ansatz, ganz viel von anderen Lehrkräften, die schon viel Tolles tun in dem Bereich. Wir haben natürlich auch eigene Angebote und Programme, also die von uns aus dem Team entwickelt werden. Aber in erster Linie schauen wir, dass wir eben mit den besten Lehrkräften arbeiten, die ihr Wissen mit anderen teilen. Und ich glaube, dann lernt man von den Lehrkräften, wie die das umsetzen, wie du sagtest, ne, die Grundschullehrerinnen, mit denen du gesprochen hast. Wenn die zum Beispiel eine Online-Fortbildung bei uns machen und von einer anderen Grundschullehrerin lernen, wie die das selbst im Unterricht einsetzt, ich glaube, das ist das Wertvollste, was man machen kann, dass die sich halt einfach untereinander mehr vernetzen oder mit und voneinander lernen. Und dann kann es auch bei den Schülerinnen und Schülern ankommen. Wir haben auch ein bisschen Unterrichtsmaterialien tatsächlich bei uns, um Lehrkräfte zu unterstützen, diese Themen auch wirklich im Unterricht anzubieten. Das meinte ich ja vorhin schon mit den digitalen Tafeln. Da gibt es wirklich vorgefertigte Unterrichtsmaterialien. Wir arbeiten da mit Partnern. Du meintest vorhin schon AppCamps. Hat jetzt tatsächlich auch die AppCamps Unterrichtsmaterialien sind jetzt auch quasi über Phobits verfügbar. Aber da haben wir andere Partner, den Carlsen Verlag, ein Kinderbuchverlag aus Hamburg auch, die ganz tolle Unterrichtsmaterialien erstellen. Und da kommen noch weitere Partner dazu. Und da wollen wir einfach Lehrkräfte auch da an der Stelle unterstützen, zu sagen, hier gibt es gute, kuratierte Unterrichtsmaterialien, die könnt ihr nutzen. Das ist alles quasi unter einer offenen Lizenz. Das könnt ihr für eure Zwecke anpassen, um diese Themen dann wirklich in die Schule zu bringen.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie ihr unterstützt oder das Thema Digitalisierung hineinbringen wollt. Das wäre ja nicht notwendig, wenn, sage ich mal, das System schon einen gewissen Reifegrad hätte. Wenn du jetzt auf das Schulsystem in Deutschland schaust oder von mir auch Europa, wie auch immer, wenn du es vergleichen möchtest, welche Schulnote würdest du dem Schulsystem hinsichtlich Digitalisierungskompetenz oder Digitalisierung geben?
Boah, das finde ich immer total schwierig zu sagen, zumal Deutschland ja durch den Bildungsföderalismus auch nicht so unbedingt vergleichbar ist. Es gibt ja immer einzelne ganz tolle Schulen und dann gibt es natürlich auch die Schulen, die viel größere Herausforderungen haben. Und dann europäisch ist nochmal was ganz anderes. Deswegen kann ich in dem Fall tatsächlich nur für Deutschland sprechen. Was die Digitalisierung insgesamt angeht, sind wir definitiv weit abgeschlagen, auch im internationalen Vergleich. Das zeigen ja auch viele Studien. Ich meine, der Digitalpakt 1 war unglaublich wichtig und ist jetzt auch in den Schulen angekommen oder kommt jetzt so langsam wirklich in den Schulen an. Das sehen wir, dass die Schulen WLAN haben, dass die Schulen jetzt meistens Geräte haben, also es geht von, einige Schulen haben eine 1:1 Ausstattung bis andere Schulen, die vielleicht einen iPad-Koffer haben, aber immerhin ist es jetzt schon mal gegeben und nichtsdestotrotz, wenn ich es mit anderen Ländern vergleiche, international, sind wir, was die Digitalisierung angeht, trotzdem nach wie vor weit abgeschlagen. Ich würde sagen, also ich glaube, ich hatte irgendwann mal vor einem Jahr oder so eine 4 gegeben. Ich sehe einen leichten Trend hin zur Verbesserung, ich gebe jetzt meine 4+.
Okay. Und wo krankt es im System, dass wir so abgeschlagen sind?
Ich glaube einfach, dass wir tatsächlich lange Zeit die Digitalisierung verschlafen haben, dass es nicht so richtig ernst genommen wurde, dass andere Themen immer wichtiger waren. Ich sage immer, wir müssen ja dafür sorgen, dass die Kinder die beste Bildung bekommen. Und Datenschutz ist ganz, ganz wichtig, aber der Datenschutz darf nicht daran hindern, dass die Kinder die beste Bildung bekommen, sondern man muss da wirklich gucken, wie man es hinbekommt, mit dem deutschen Datenschutz trotzdem sehr gute Bildung zu leisten und nicht den Datenschutz vorschiebt, um den Lehrkräften Angst zu machen. Das sieht man ganz oft, dass die dann einfach nicht wissen, wie du auch gesagt hast, die Lehrerinnen fragen erstmal, was darf ich denn überhaupt? Ich glaube, ganz viele haben einfach große Sorgen und Ängste, weil immer die Keule Datenschutz quasi da ist und man nicht weiß, was kann ich denn machen und was nicht. Gleichzeitig sieht man viele, die trotzdem Dinge umsetzen, die trotzdem Dinge anpacken und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich sage immer, es liegt nicht an den Lehrkräften, sondern es liegt wirklich häufig am System, das wir ändern müssen, wo wir gucken müssen, dass wir da mehr Unterstützung haben für die Lehrkräfte, weil die sind häufig ganz motiviert und engagiert, aber werden dann gleichzeitig eher ausgebremst.
Ja, wenn du jetzt 3 Wünsche frei hättest hinsichtlich, das würde ich gerne im System ändern, welche wären das?
Ich glaube, zum einen würde ich mir wünschen, dass Schulen und Schulleitungen oder die Schulleitungsteams mehr Verantwortung haben, mehr entscheiden können, was möchten sie wirklich nutzen, wie nutzen sie ihr Budget, dass sie eben auch wirklich freies Budget haben und dann entscheiden, was brauche ich, ne? Das haben wir jetzt durch das Startchancenprogramm in Deutschland zumindest für bis zu 4.000 Schulen. Im ersten Schritt sind es noch weniger, aber es sollen ja dann am Ende 4.000 Schulen sein, die auch besondere Bedarfe haben und die können dann zukünftig auch wirklich freier entscheiden. Das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Schritt. Das zweite ist mehr, das ist schwer im System umzusetzen, aber ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten, ist mehr Wertschätzung für Lehrkräfte, weil die haben so einen wichtigen Beruf, so einen wichtigen Job und werden trotzdem häufig als die Buhmänner dargestellt, auch in den Medien. Jeder erzählt immer von der einen Lehrerin, die keine E-Mails schreiben kann und so weiter. Gleichzeitig sehen wir ganz viele engagierte Lehrkräfte, die wirklich was verändern wollen. Und das Dritte ist, glaube ich, wirklich das Thema Prüfungskultur. Dass wir wegkommen von diesem, alle werden zum gleichen Zeitpunkt gleich bewertet und wir gucken wenig, also wir gucken viel zu wenig auf die einzelnen Kinder, auf die einzelnen Stärken. Alle werden quasi über einen Kamm geschert, dass wir da irgendwie hinkommen, eine andere Prüfungskultur zu etablieren, das würde ich mir sehr wünschen.
Wenn wir jetzt bei den Wünschen sind, wie wird denn deine ideale Schule in der Zukunft aussehen? Du hast schon ein paar Aspekte angesprochen, ja, von der größte Einfluss hat noch immer die Lehrkraft, aber du hast das Thema Größe der Klasse und so weiter, Organisation, Prüfungsleistung schon angesprochen. Wie wird die perfekte Schule für dich, jetzt wo du dich intensiv damit auch beschäftigt hast, aussehen?
Meine perfekte Schule, ich glaube, die würde auch mit den Räumen starten, also weniger so diese klassischen Klassenräume, wie wir es jetzt kennen, sondern ich sage immer mehr wie so ein Coworking Space. Es gibt so freie Flächen, Kinder arbeiten in Teams, jahrgangsübergreifend, thematisch viel mehr an Projekten, Lehrkräfte sind da, um zu unterstützen, und Schülerinnen und Schüler werden einfach angeleitet, ihr Bestes zu geben sozusagen. Natürlich kann man die nicht alle frei laufen lassen, ne? Und dieses Zusammenarbeiten im Team ist auch nach wie vor ganz, ganz wichtig. Also ich will nicht, dass dann jeder nur noch mit dem eigenen iPad dran sitzt, mit Kopfhörern und für sich selbst lernt, sondern wirklich genau das, was ich vorhin sagte, Kollaboration, Kommunikation, Empathie, ne? Das muss alles in der Schule stattfinden. Und gleichzeitig kann ganz viel Wissensaneignung, glaube ich, auch stattfinden, indem man dann tatsächlich mit dem iPad für sich lernt, ne? Weil da stehen die Kinder an unterschiedlichen Punkten, was die schon wissen, was die noch nicht wissen. Und ein weiterer Punkt, den ich mir auch wünschen würde, ist wieder für die Lehrkräfte, dass da einfach mehr Teamarbeit und mehr Kollaboration auch innerhalb des Kollegiums stattfindet, weil häufig höre ich von Lehrkräften, dass die halt einfach nach wie vor als Einzelkämpfer unterwegs sind und auch dafür mehr Teamarbeit innerhalb des Kollegiums zu sorgen und Schule wirklich als ein Ort, zu dem man gerne hingeht, auf den man sich freut, weil es spannend ist, weil man an Projekten arbeitet. So ein bisschen früher bei mir in der Schule, ich mochte die Projekttage immer total gerne, die finden ja jetzt zum Ende des Schuljahres ja auch viel statt. Wenn Schule, glaube ich, generell mehr ist wie an den Projekttagen, wo das Lernen dann hoffentlich ein bisschen mehr Spaß macht.
Wir haben, lass mich es anders sagen, ihr habt ja sehr viel macht über das Thema künstliche Intelligenz auch und bei uns jetzt an der Hochschule wird ja auch sehr stark promotet, dass wir eine künstliche Intelligenz haben als Sparringspartner fürs Lernen. Wie siehst du das in der Schule, Grundschule, Berufsschule etc.? Ist das was zukünftig auch Teil der Schule sein wird, dass die Schüler mehr mit künstlicher Intelligenz lernen? Oder ist es das doch noch eher dann dem Lehrer, der Lehrerin vorbehalten oder in diesem Austausch?
Ich glaube schon, dass es zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Ab welchem Alter weiß ich nicht, ob das schon in der Grundschule, vermutlich eher in den älteren Jahrgangsstufen. Aber das sehen wir ja jetzt schon, dass viele Lehrkräfte auch unter anderem mit unserer Phobiz-KI arbeiten, über den virtuellen Klassenraum die Schülerinnen und Schüler einladen und die da die Möglichkeit haben, mit der KI zu arbeiten und zu interagieren. Und ich glaube, wir befinden uns ja gerade in einer ganz spannenden Phase. Und das ist ja nach wie vor relativ neu. Das ist jetzt 1,5 Jahre her, dass ChatGPT rauskam. Und in der Zeit ist ja schon unglaublich viel passiert. Aber ich glaube, wir lernen gerade auf allen Ebenen und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich meine, diese KI-Tutoren haben ja teilweise auch nicht unbedingt den besten Ruf, wenn die nur das alte pädagogische System quasi repräsentieren oder reproduzieren vielmehr, sondern dass man sich wirklich überlegt, wie kann man die KI nutzen, um eine fortschrittliche Pädagogik zu unterstützen. Und ich glaube, das ist eine Lernreise, auf die wir uns jetzt begeben haben mit der KI und wir werden jetzt in den nächsten Jahren sehen, wo die Reise hingeht.
Die LehrerInnen, die das jetzt vielleicht hören im Podcast und sagen, die Themen finde ich super spannend. Was mich interessieren würde, gibt es eine Schule, wo man da vielleicht schon einmal reinschnuppern könnte, die eigentlich schon ganz gut ist in dem Bereich, auch in den Themen, die du jetzt schon angesprochen hast, die du empfehlen könntest, die man ein bisschen so als Vorbild nehmen kann?
Also wir sehen bei uns natürlich viele Schulen, die mit unseren Tools und Fortbildungen arbeiten, die man das sicherlich nennen könnte. Ich will jetzt aber nicht die ein oder andere Schule nennen. Gleichzeitig gibt es natürlich, ich meine, eine Schule, die sicherlich schon mal ganz viele, die sich mit Bildung beschäftigen, gehört haben, ist eben Wutöschingen. Das ist ja so eine Schule, die so wirklich eine Vorbildschule ist für viele. Ich weiß, die kann man auch besuchen, aber es gibt lange Wartelisten. Ich glaube, 1,5 Jahre habe ich letztens irgendwie gehört, weil das eben so beliebt ist, was die machen und die so ein ganz anderes Konzept haben. Aber da gibt es auch viele andere. Es gibt ja auch den Deutschen Schulpreis. Und ich glaube, da würde ich mich einfach mal dran orientieren und gucken, was gibt es denn schon für tolle Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann. Gleichzeitig weiß ich, dass es natürlich auch schwierig ist. Wir kriegen auch immer wieder Presseanfragen. Aber es ist nicht so einfach, einfach mal in die Schule reinzugehen. Ne? Also das ist natürlich, muss immer koordiniert werden und so weiter. Deswegen, also es gibt viele tolle Schulen und ganz, ganz viele tolle Lehrkräfte da draußen. Und ich glaube, wenn man sich da wirklich für interessiert, dann findet man auch tolle Beispiele.
Okay. Ja, so, jetzt biegen wir in die Zielgerade ein, liebe Diana. Und bevor wir zu den Learnings von dir kommen, noch eine Frage: Hast du, weil du ja auch mit Fobitz jetzt Tools und Werkzeuge zur Verfügung stellst, hast du ein Lieblingsfeature, ein digitales, eine App oder was auch immer, das du den Zuhörerinnen, empfehlen kannst, weil es dir dein Leben beruflich, privat, was auch immer erleichtert hat, wo du sagst, das ist was Cooles. Also wenn man das hat, macht das Leben einfach schöner.
Für mich persönlich jetzt ganz unabhängig von Fobitz.
Ja, das kann für dich persönlich, wenn du sagst, das ist mein persönliches Feature, meine App, die nutze ich, kannte ich nicht und ist vielleicht spannend, wenn das die Zuhörerinnen kennen. Vielleicht ist das ja auch was für die.
Okay, also was tatsächlich ich für mich entdeckt habe, sind diese eigenen GPTs, ne, dass ich mir eigene KI-Chatbots bauen kann, entweder bei OpenAI, beziehungsweise wir können das ja jetzt auch bei Fobitz selbst bauen, das mache ich natürlich jetzt immer bei Fobitz. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Herausforderung habe, baue ich mir einen eigenen KI-Assistenten oder auch KI-Chatbot, mit dem ich dann zu dem Thema interagieren kann. Also das ist für mich wirklich super hilfreich, weil er dann eben das Kontextwissen hat und in gewissen Rahmen interagiert und eben kaum bis gar nicht halluziniert, sondern sich wirklich an die Informationen hält in den Dokumenten, die ich als Hintergrundwissen zur Verfügung stelle. Und das ist für mich wirklich eine Sache, die meinen Alltag sehr erleichtert, wenn es darum geht. Zum Beispiel ein Beispiel, ne? EU-AI-Act ist ja jetzt wirklich publiziert, ne? Das ist ein Dokument von ungefähr 150 Seiten und ich habe mir einfach einen KI-Assistenten gebaut und kann jetzt mit dem EU-AI-Act ich kann ihn Fragen stellen und ich krieg's eben wirklich kompakt und zugeschnitten für mich zurück. Ich kann mit ihm interagieren und muss nicht durch ein 150 Seiten Dokument mir die relevanten Stellen raussuchen. Sowas ist nur ein Beispiel. Und ansonsten bin ich großer Fan von Slack für die Teamkommunikation, weil es einfach offen und transparent ist und ich so das Gefühl habe, ich kann vom Handy aus von überall einfach relativ gut mit meinem Team kommunizieren, obwohl wir quasi zum Großteil remote arbeiten, bin ich einfach Fan von. Funktioniert sehr gut für uns.
Sehr gut. Super. Dann lass uns doch gleich zur obligatorisch letzten Frage kommen und zwar: Drei Learnings, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Das können drei Learnings privater Natur oder beruflicher Natur sein. Du kannst es dir aussuchen. Es ist up to you.
Okay, drei Learnings. Ich glaube, dann beziehe ich mich jetzt erstmal auf meine unternehmerische Reise. Ich glaube, das Allerwichtigste, wenn man gründen möchte, ist, dass man zum einen die richtigen Leute für die Gründung hat. Das ist ganz, ganz wichtig initial. Leute hat, mit denen man menschlich sich gut versteht zum einen, aber auch was die Arbeitshaltung angeht, auf einer Wellenlänge ist. Und dann, wenn das Ganze gut funktioniert, ist klar, braucht man irgendwann noch mehr Leute, muss das Team wachsen. Und das Allerwichtigste sind einfach die Kolleginnen und Kollegen. Also ich glaube, das ist das Entscheidende, ob man aus einer Idee wirklich ein Unternehmen machen kann. Also ne, da die Menschen ist ganz, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, das wichtigste Learning. Und ansonsten ist ein weiteres Learning für mich persönlich, dass man gar nicht immer alles so weit in die Zukunft planen muss und kann, weil die Dinge kommen sowieso oft anders, wie zum Beispiel mit dem ganzen KI- und ChatGPT-Thema. Das hätten wir vor 3 Jahren so nicht geplant. Was aber gut ist und wichtig, wenn man da einfach agil ist, Dinge erkennt, einfach mal ausprobiert und loslegt und dann auf der Reise lernt man ganz, ganz viel. Also offen sein, sich auf Dinge einlassen und ich glaube, so diese langfristigen Planungen in Zukunft kann man machen, aber häufig werden die dann sowieso nochmal angepasst, weil Dinge passieren, die man so gar nicht kommen hat sehen. Und dann vielleicht einfach nochmal ein Learning, falls auch jüngere Personen hier zuhören. Ich habe selber Informatik studiert und ich motiviere immer auch jüngere Frauen und Mädchen, einfach sich Dinge zuzutrauen, die man vielleicht erstmal für nicht so einfach hält. Man kann wirklich viel lernen. Es ist nicht immer leicht, aber mit ein bisschen Biss und wenn man dann auch nette Leute hat, kriegt man das ganz gut hin. Und ja, nicht immer den einfachsten Weg gehen, sondern auch mal Dinge ausprobieren, sich Dinge zuzutrauen. Und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, dann hat man es zumindest probiert. Aber ja, einfach ja auch gerne für die jungen Frauen da draußen in dem technischen Bereich hat man so viele Möglichkeiten und Chancen. Ich versuche die immer zu begeistern dafür, es zumindest mal auszuprobieren.
Sehr gut. Herzlichen Dank für deine Learnings. Ich werde das letzte Learning auf jeden Fall meinen Mädels mitgeben, auch noch einmal, dass die da auch für uns Technische hoffentlich kommen. Diana, danke schön. Danke für deine Zeit. Danke für deine Einblicke. Ich habe auch einiges mitgenommen. Auch ganz spannend, dass ja heutzutage einfach noch immer das Lehrpersonal auch das ist, das den größten Einfluss hat, dass du auch sagst, ja, das von den Konzepten her, wo du sagst, es geht mehr Richtung Coworking, aus deiner Sicht muss es gehen, nicht nur rein, es heißt nicht nur, dass dann alle zukünftig mit dem iPad vor der Nase da sitzen, mit dem Kopfhörer auf den Ohren, sondern dass Teamwork extrem wichtig ist. Der Begriff Kollaboration ist, glaube ich, ein paar Mal gefallen, ist ganz wichtig, auch trotz Digitalisierung. Und das, was ich auch mitgenommen habe und hoffentlich hören das auch die einen oder anderen vielleicht in den Verwaltungen, das ganze Thema Bürokratie und mehr zulassen, Eigenverantwortung den einzelnen Schulen und Lehrkräften zutrauen, damit dann da auch, sage ich jetzt einmal, die Motivation herrscht und nicht doch so viel Angst vor dem Thema Datenschutz, ich sage jetzt mal, besteht und das blockiert, was ja manchmal da über einem drüber schwebt. Danke, war für mich super spannend, war für mich super interessant und weil ich das auch immer wieder live miterlebe bei uns in der Grundschule meiner Tochter, wie weit die sind, was die machen, wie dort Lehrkräfte mit dem Thema umgehen und ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen in der Schule und sagen, hey, ihr dürft, es ist jetzt frei, wenn ich das mitbekommen habe, ihr dürft damit arbeiten, finde ich super spannend und ja, dann wünsche ich dir, bleibt mir nur noch übrig, dass ich dir einen schönen Tag wünsche und einen guten Start in die Woche, wir haben heute Montag und einen wunderbaren Montag mit Sonnenschein, blauen Himmel, auch in Hamburg oben, wie ich sehe. Dann genießt den Tag und herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Johannes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war das Interview mit Dr. Diana Knodel. Infos zu Diana, AppCamps und Phobits findet ihr in den Shownotes. Wem der Podcast gefällt, geht am besten jetzt in den Player seiner Wahl und hinterlässt 5 Sterne. Und falls ihr noch Zeit habt, dann bitte auch gleich einen Kommentar. Und wer dies bereits getan hat, kann die Folge einfach 2 bis 3 Freunden als Link per WhatsApp, Signal oder Mail schicken. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal im Voraus und freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit am Start seid.